Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Draußen mit Klausen. Ich bin evangelischer Theologe und Autor und beschäftige mich immer wieder auch mal mit Fragen der religiösen Rechten und habe mich heute eingeladen bei einem alten theologischen Freund, der zwei Stockwerke unter meinem Büro sitzt, sonst mir aber bei diesem Thema hauchhoch überlegen ist.
Selbstverständlich.
Martin Fritz, der hier arbeitet in der Zentralstelle, Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.
So heißt das Ding, genau.
Früher hättest du Sektenbeauftragter gehießen vielleicht. Und das ist aber eine veraltete Bezeichnung. Du beschäftigst dich ganz stark mit auch Fragen der christlichen Rechten. Dazu haben wir beide auch mal mit anderen Freunden ein Buch gemacht.
Ja, um genau zu sein, hast du mich eigentlich auf dieses Thema gestoßen. Ich habe mich auch anfangs ein bisschen gewehrt, weil ich mich nicht auskannte. Und dann hast du mich reingetrieben und dann habe ich mich, ja, seitdem leider hat es an Aktualität nicht verloren.
Okay, ich bin ein bisschen erkältet leider und hoffe, dass ich aber trotzdem laut und deutlich und ordentlich spreche und ich auch dem Gespräch folgen kann. Wir haben uns doch was vorgenommen. Das eine ist, was ich an deiner Art, das Thema zu bearbeiten, zu schätze, dass du wirklich sehr präzise bist, dich auch wirklich einarbeitest, dass du ziemlich genau bleibst bei den Begriffen und Zuordnung. Das geht ja oft manchmal durcheinander oder es wird auch polemisch verwischt und dass du bei aller Abgrenzung und bei allem Widerstand, den du innerlich wahrscheinlich auch hast bei der Beschäftigung mit der Materie, dich immer auch um Fairness bemühst. Heute geht es um einen konkreten Fall und dessen weitere Folgen, Charlie Kirk. Da denken manche, das können wir nicht mehr hören, weil sie es schon alles abgearbeitet haben. Aber wir beide denken, dass es sinnvoll ist, nochmal mit ein bisschen Abstand drauf zu schauen, weil da doch mehr drin ist, als Tagesjournalismus finden kann und weil sich auch danach noch einiges entwickelt hat. Und dazu wollen wir, und dann bin ich auch gleich fertig mit meiner langen Einführung, uns nochmal auch Begriffe angucken. Was heißt konservativ, was heißt rechts, was heißt nationalistisch, autoritär, extremistisch, faschistisch, neonazistisch, alles durcheinander.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mir ging es ja auch so, während dieser, nach dem Kirk-Mord in den Wochen, gab es sehr heiße Debatten und eben sehr viel, viele Leute, die sich mit ihm identifiziert haben und es war alles sehr erhitzt und also gerade auf Social Media. Und das hat mich auch etwas zum Teil an den Rande auch einfach so der Kondition gebracht, denn da
so viel Zeug
zu starren, so viel Zeug und dieses Memorial irgendwie 7 Stunden, ich habe da glaube ich nur 3 gesehen, aber es hat auch gelangt, also so dauernd, das hat eine Zeit lang wirklich in Bann geschlagen und ich war dann auch froh, ich habe dann einen längeren Artikel dazu geschrieben und da habe ich mir das so auch ein bisschen so für mich sortiert und auch ein bisschen von der Seele geschrieben und dann auch selber wieder etwas Abstand gewonnen, hat gedauert und jetzt kann man ja mit diesem Abstand wieder vielleicht nüchtern draufblicken.
Ich muss jetzt zugestehen, dass ich von Charlie Kirk nichts wusste vor dem Tag seiner Ermordung. Ist es dir anders gegangen?
Ich hatte den Namen gehört, aber ich hatte ihn mir auch nie angesehen. Nee, ich habe mitbekommen, dass hier es einzelne Quest-Fans gab und Leute, die sich auf den bezogen haben, aber ich habe ihn mir nie selber angeschaut, nein.
Er selber ist natürlich als Person interessant, aber er ist auch, und das interessiert uns jetzt, eigentlich ein Repräsentant eines Themenfeldes. Das haben wir jetzt mal so vorläufig etikettiert mit christlichem Nationalismus, der in den USA stark ist, der aber doch auch nach Europa wirkt. Wir haben ja auch eine Reihe von Hörerinnen und Hörern aus der Schweiz, aber auch vorne in Deutschland. Deshalb gucken wir uns diese Person an und aber auch das Feld, für das er eigentlich steht. Und was ich interessant fand, dass du sagst, Charlie Kirk war kein Rechtsextremer oder rechtsradikal, Neonazi rechts außen. Wie würdest du ihn denn einschätzen? Oder ist ja so eine kleine Übung in Etikettierung. Welche Begriffe passen hier eigentlich und welche würdest du sagen, passen eigentlich nicht?
Und das Ganze wird noch schwieriger dadurch, dass die Begriffe vermutlich auch im US-amerikanischen Kontext nochmal anders verwendet werden als hier. Ich habe jetzt natürlich hier die deutsche Einschätzung. Also auf den ersten Blick wurde er ja sehr oft als Konservativer tituliert, auch in deutschen Medien. Und zunächst mal sieht das auch bei ihm, sein Aktivismus hat viele klassisch konservative Themen. Deswegen sieht er einem Konservativen ähnlich. Jemand, der die klassischen, also traditionellen Lebensformen, vor allem die Familie bewahren will, der für Lebensschutz im Sinne von Ablehnung von Schwangerschaftsabbruch streitet. Jemand, der ja doch so eine gewisse Homogenität der Kultur, der eigenen Kultur wertschätzt und dafür eintritt, der auch Reserven vielleicht gegenüber einer zu großen Einwanderung in die USA hat, aber der Reserven gegenüber dem Islam hat, weil er ihn für tendenziell eben eine politische Größe hält. Also das sind Dinge, die man bei vielen Konservativen findet und die findet man auch bei ihm. Das, wenn man ihm aber dann näher zusieht und zuhört, dann merkt man, dass es irgendwie doch ein anderer Sound ist. Dass es,
ja, darauf komme ich jetzt gleich eine kurze Rückfrage und dann gehen wir auf den Sound. Du hast gesagt, konservativ in Europa meint Deutschland, deutschsprachiger Raum, meint etwas anderes als conservative in den USA. Und ein Unterschied, könnte ich mir vorstellen, ist, dass der gute alte Konservative in Deutschland ein hohes Interesse an der Bewahrung von Institutionen hat. Mhm. Und im Amerikanischen, wo man eher Institutionen fremd ist oder distanziert ist, freikirchlich orientiert ist, gibt es das nicht. Das heißt, man kann konservativ sein und auch sehr stark gegen etablierte Institutionen sein. Ist das ein Unterschied?
Oder anders gesagt, ist es im amerikanischen Konservativismus nochmal so eine Grundfrage, wie stark das libertäre Element im eigenen Denken ist. Da gibt's, würde ich auch sagen, ganz grob gesprochen, ich kenne das jetzt nicht sehr nahe, aber so von ferne, eben auch eine libertäre Strömung, die eben ganz stark den Staat zurückfahren will auf ein Minimum. Und es gibt eine konservative Strömung, die eher schon einen gewissen Sinn für die staatlichen Institutionen hat. Also, aber eben beides ist in der Republikanischen Partei zu Hause. Und es ist auch eine Strömungsdifferenz in der Republikanischen Partei.
Interessant ist ja, dass es einerseits Positionen gibt, konservative Familie und so weiter. Und andererseits ganz wesentlich, darauf hebst du häufig ab, das finde ich auch total wichtig, auf den Ton. Der Ton macht die Musik, nicht nur die Themen, die können auch mal wechseln, je nachdem, was gerade besonders viele Menschen erregt, aber der Ton, wie würdest du seinen Ton bezeichnen, weshalb er ja auch so erfolgreich gewesen ist, allerdings nicht bei mir?
Er hatte eben sehr viel unterschiedliche Register. Rhetorisch. Er konnte extrem charmant sein, er konnte auch zugewandt sein, auch einen gegnerischen Menschen konnte dann von dem American Way of Life schwärmen, Familie, Kids, die irgendwie in einer sicheren Neighborhood aufwachsen und dann halt in die Schule gehen und irgendwann heiraten. Also so und dann plötzlich spricht er von irgendwie Schwulen, Lesben, Transgender Müll. So direkt umgeschaltet in der gleichen Rede und so, dass sowas nicht, dass sowas nicht in den Schulen, dass es sowas nicht geben darf. Und dann kommen Invektiven gegenüber die hyperfeminisierte Gesellschaft und dass Männer überall zu Opfern gemacht werden und von spricht er von antiweißem Rassismus. Und dann, also da gibt es dann sehr vieles, kann man sehr lange darüber reden, über radikale Formulierungen, wo es ganz klar ist, dass die ein Maß an, sagen, Aggressivität oder Überspitzung haben, die das eben nicht mehr abwägend ist, nicht mehr gemäßigt oder maßvoll, sondern wo man merkt, es geht auf Emotionalisierung, im Grunde auf Mobilisierung von Anhängern in eine bestimmte Richtung. Und es geht auch um Feindbilder, Überspitzung, Überzeichnung. Und da wird es dann eben auch, ja, da gehen dann Ton und Inhalt sozusagen ineinander. Diese überspitzten Formulierungen enden dann im Grunde auch bei radikalisierten inhaltlichen Ansichten, die er verbreitet, um mit diesem, ja, mit dieser Rhetorik Leute zu mobilisieren. Und zwar gegen
andere.
Gegen andere.
Genau, der gute alte Konservative, der sich gewiss war, dass er gesellschaftlich dominant ist, der konnte abwägend im Ton sein. Oder man sagt das von der englischen Oberschicht der alten Gentle Superiority, also eine sanfte Überheblichkeit, freundlich, sich herabneigend, niemals überspitzend, hatte man auch gar nicht nötig, ja, weil man ja in der dominanten Stellung ist. Das ist hier eine andere Positionierung, die er für sich selber einnimmt, an den Rand gedrängt, zum Opfer gemacht und deshalb diese Aggression. Aber ich habe nochmal so einen Quergedanken. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Manchmal sind wir Deutschen, Protestanten und Theologen insofern so ein bisschen blind in der Deutung, weil wir alles so furchtbar ernst nehmen. Wir nehmen das als Texte und Thesen und wir nehmen das furchtbar ernst. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht so ernst gemeint oder doch. Ich will nur mal sagen, vielleicht auch nicht, weil man bei Trump, aber auch bei Leuten wie Kirk immer auch wahrnehmen muss, das hat auch was von Unterhaltungsshow. Das ist auch eine Show. Das soll auch Leute amüsieren, deren Humor es trifft. Und dann verbindet es sich ja auch mit so einer angelsächsischen Tradition der Streitdebatte, die wir hier in Deutschland überhaupt nicht haben, wo es darum geht, ein Battle zu gewinnen. Und die Position, die man einnimmt, das heißt, ganz egal. Das wird ja auch an Universitäten, Schulen richtig eingeübt. Man soll Debatten, man kriegt irgendeine Position und soll die mal durchfechten. Und dann geht es eigentlich nur darum, dass man gewinnt und vor allem, dass man das Publikum für sich einnimmt. Und das ist eben immer auch eine Art von Show. Deshalb meine Frage, nehmen wir bei so jemand wie Charlie Kirk, solche Positionierung zu ernst oder lebt gerade der Erfolg von ihm darin, dass das so hin und her kippt?
Ich hätte auch gerade gedacht, es gibt von ihm tatsächlich Videos, also Formate, die so richtig diesen rhetorischen Arena-Charakter haben, also ich gegen 40 Liberale oder so. Und dann sieht man das so im Video, wo er da alleine sitzt, außenrum ist ein Kreis von Studenten oder sind es 30, weiß nicht. Und es gibt einen Stuhl ihm gegenüber und da setzt sich dann immer jemand hin und argumentiert gegen ihn so. Und das ist ganz klar, das hat auch was Spielerisches. Und da kann er auch sehr nett sein, also in diesem Kontext, ist mir aufgefallen. Mhm. Also da ist auch, ja, also er ist ein harter Argumentierer, muss auch sagen, wirklich eine rhetorische Begabung. Also in diesen, er hat ja, glaube ich, so, weiß gar nicht, ob er dieses Training, sagen wir, College war er ja nicht, also ob er eigentlich dieses schulische Debattentraining irgendwie mitgemacht hat oder ob er da wirklich ein Naturtalent war oder sich da im Laufe seiner YouTube-Karriere so diese Kompetenz angeeignet hat. Und dann gibt es dieses Prove Me Wrong Format, wo er an die Colleges oder an die Unis ging und da im Grunde ein ähnliches Setting hatte. Es gab ein Mikro, Open Mic, wo jeder sich hinstellen konnte. Und das ist aber, da ist das Spielerische nicht mehr ganz so. Also empfinde ich als ernster. Da wird er auch oft drüber, bringt die Leute auch bewusst raus, unterbricht sie laufend. Also da ist er auch nicht mehr so charmant. Und das hat er ja vor allem dieses Format dazu verwendet, um es dann tausendfach über eben YouTube-Clips auch auszuspielen und seine rhetorische Überlegenheit und die Überlegenheit des Konservativen, der konservativen Positionen zu präsentieren. Aber es gibt beides bei ihm. Und ja, schwer zu sagen, wie ernst die Amerikaner jetzt dann solche Clips genommen haben. Man muss aber schon, also die Wirkung, dass er ja auch ein viel gehasster konservativer, rechtskonservativer, der bekommt noch zu den näheren Bezeichnungen, ein Aktivist war, lässt doch darauf schließen, dass man es eben doch schon ernst genommen hat, wenn er da irgendwelchen, was weiß ich, Piloten oder schwarzen Frauen, die ihre Qualifikation abgesprochen hat. Also es haben sich Leute von ihm, gibt es viele Videos, die ich relativ glaubhaft finde, auch nach dem Mord, von ihm wirklich auch verletzt gefühlt.
Jetzt mal eine kleine Kontrollfrage. Wäre er nicht ermordet worden, was einfach eine katastrophale Tat gewesen ist, einerseits menschlich tragisch für ihn und seine Familie, aber auch für die ganze politische Kultur eine richtige Katastrophe, so muss man das sagen, es ist ein Verbrechen und eine politische Katastrophe. Aber stell dir mal vor, du hättest mit ihm diskutieren müssen. Hättest du eine Ahnung gehabt, wie du ihm begegnest, oder hättest du gesagt, auf diese Formate lasse ich mich gar nicht ein, da wäre ich ihm
haushoch unterlegen gewesen. Ich hätte keine Chance gehabt. Weil er auch, ich bin viel zu langsam einfach, und er ist wahnsinnig schnell, kann sofort sozusagen die Spur wechseln im Gespräch, wenn es ihm irgendwo unangenehm wird, dann, also ich hätte ihn nie zu fassen bekommen. So, wie es allen anderen nicht gelungen ist. Nee, also ich hätte, wäre in diesen Ring, wäre ich nicht gesprungen, zumal wissend, dass er dann ja das dann irgendwie auch zugeschnitten hat, in seinem Sinne, diese Videos. Also er hatte jetzt nicht die, weniger die Videos selber gezeigt, jedenfalls.
Immer die Zusammenschnitte, wo dann die Äs rausgeschnitten.
Naja, und wo er womöglich auch mal argumentativ irgendwie in die Enge getrieben wurde. Das hat er nicht gezeigt, das haben dann andere gezeigt. Aber nein, diesen Ring wäre ich nicht gestiegen.
Interessant ist ja noch eine Sache, auf die du mich aufmerksam gemacht hast, dass er einerseits wirklich eben freundlich nett sein kann, dann kann er wechseln zu richtig harten, brutalen Aussagen, die jetzt noch weit über jetzt bloße Queer-Bashing hinausgehen, nämlich richtig Aufruf zur Ermordung, zur Hinrichtung von Pädophilen. Und dann aber, das aber dann auch gleich
genau, wieder also zurück. Nicht Aufruf zur Ermordung, sondern er hat gefordert, er hat öffentliche Hinrichtungen von
Pädophilen
Richtung. Und zwar, muss man sich schon mal klar machen, also Enthauptung, öffentliche Enthauptung, womöglich mit der Guillotine und im Fernsehen übertragen und führt ab 12 zu zeigen, den Kindern, Jugendlichen ab 12, damit die ordentlich abgeschreckt werden von ähnlichen Taten.
Genau, aber man ist ja nicht im Iran und auch nicht in Saudi-Arabien, wo es sowas gibt. Das ist schon, natürlich hat er nicht direkt aufgerufen zur Ermordung, aber das ist natürlich so krass. Und dass es einem Gewaltaufruf nahe kommt, könnte man sagen. Zugleich hat er immer auch wieder das dann auch weggelächelt oder so. Gibt es ja diese Strategien, erst ins Ungewisse zu ziehen. Ich wollte ja nur mal eine Frage stellen oder war gar nicht so doll gemeint.
Aber dann auch so bis zu halb bisschen ironisiert und sagt, das könnte dann ja auch von Coca-Cola gesponsert werden, diese Übertragungen und so. Wo man merkt, ja, also ist das jetzt wirklich noch ernst oder ist es einfach nur eine leerlaufende Provokation? Aber er hat halt, ich würde eben sagen, wenn man zu so krassen Provokationen greift, zeigt es, dass man nicht mehr konservativ tickt, sondern zeigt es, dass man sozusagen in einen Aggressionsmodus oder ich nenne es eben Kulturkampfmodus umgeschaltet hat, wenn man auch so konservative Themen im Hintergrund hat. Aber man ist, ja, das wurde auch oft der Gedenkfeier für ihn ganz oft so gesagt, er hat sich als Warrior verstanden, als Warrior, als Krieger des Wortes. Und so ist er aufgetreten, und zwar in einem Kulturkampf gegen die linke Dominanz, gegen die dominante Linke, gegen die vor allem die Linke, die an den Universitäten dominant war. Und da hat das war seine Berufung da im Grunde. Ganz im Sinne der MAGA-Bewegung Donald Trumps Leute für diese Bewegung zu gewinnen in einer Sphäre, wo man lange dachte, da hätten die keine Chance. Und er hat alle Register gezogen, um da so einen Fuß auf den Boden zu kriegen auf diesem Schlachtfeld. Wie gesagt, hat seine Begabung da eingesetzt und ein wichtiges Moment war eben Überspitzung, Emotionalisierung, Vereinfachung und das Provokation. Also er sagt zum Beispiel, Stichwort Anti-Vogue, Anti-Vogue-Kissen, dass die Woken alle unsere Kinder schwul machen wollen. Und so, also man muss sich klar machen, dass das bei manchen entsprechende Ängste auslöst.
Es gibt Menschen, die das dann ernst nehmen.
Mhm. Und er hat gesagt, dass es gibt einen Transgender-Feminismus, der eigentlich alle Männer zu Frauen machen will, aus Männerhass. Und dieses ganze und dass wir in einer toxisch weiblichen Kultur leben, in den USA wohlgemerkt, wo von Männern verlangt wird, dass sie sich Frauen in Leitungspositionen unterordnen. Und das wollen Männer nicht. Männer wollen sich nicht Frauen in irgendwelchen Funktionen unterordnen. Das ist ihnen nicht zuzumuten. Und er sagt selber in einem Gespräch mit so einem fundamentalistischen Pastor Doug Wilson, dass er eigentlich der Erfolg von Turning Point USA den sozusagen 16, 17, 18, 20-jährigen Männern zu verdanken ist, die eben natürlicherweise sich nicht unterordnen wollen irgendwelchen Frauen und dieses Ressentiment sozusagen, diese Unterlegenheitsgefühle, die hat er systematisch aufgegriffen und die jungen Männer für so eine maskuline, antifeministische, Anti-Vogue-Bewegung, sagen ganz atavistische Männlichkeitsbilder und Bedürfnisse benutzt, um die Magerbewegung stark zu machen.
Und das ist vielleicht gar nicht mal so kompliziert zu erklären, wie das psychologisch funktioniert. Aus einem Gefühl von Unterlegenheit und Verunsicherung heraus gibt es Menschen, Männer, die für so eine ja an sich, wenn man das liest, völlig schwachsinnigen Thesen ansprechbar ist, weil sie eben tatsächlich, das gibt es ja tatsächlich, dass junge Männer jungen Frauen unterlegen sind, dass sie langsamer sind, dass sie es schwerer haben, sich zu orientieren, dass sie häufiger zurückbleiben. Also da gibt es tatsächlich kann man, also jetzt gerade in gebildeten beruflichen Zusammenhängen kann man das sehen, eine Überlegenheit von Frauen, das verunsichert. Ja. Und dann ist man für so einen Quatsch ansprechbar und nimmt das ernst. Und das hat er für sich sozusagen abgeerntet, indem er das Tweet Jackett ausgezogen und den Kampfanzug angezogen hat. Jetzt aber ein Blick in die Zeit nach Charlie Kirk. Wer diese Radikalisierung betreibt, kann sie ja nicht stoppen. Und kann sie auch nicht selber begrenzen. Und löst eine Dynamik aus, die dann von anderen weitergetrieben werden kann. Wir haben jetzt vor kurzem erlebt, wie Nick Fuentes, ein sozusagen Nachfolger, und Kirk Hasser plötzlich seine Stelle einnimmt und bestimmte Tabus oder Grenzen, die Charlie Kirk noch geachtet hat, kein Antisemitismus zum Beispiel, ja zum Christentum und deshalb auch zum Judentum eingerissen hat und dieses Provokations- und Zuspitzungsspiel steigert mit dezidiert erklärten Hass auf Juden. Hätte er das eigentlich ahnen können, dass sozusagen, wer die Bestie reitet, nirgendwo anhalten kann, sondern irgendwann von wem anders überholt wird?
Ja, das finde ich eine Frage, die man im Grunde gar nicht entscheiden kann. Denn der Nick Fuentes war natürlich vorher schon Radikaler. Und die hatten ja sozusagen ein Konkurrenzverhältnis. Also man kann nicht sagen, dass Fuentes jetzt angestachelt wurde, direkt oder direkt Nachfolger von Kirk wäre, sondern die waren parallele Konkurrenten. Und der eine war halt wirklich ein Rechtsextremer, also Fuentes.
Nazi, Neonazi.
Genau, und das würde ich eben von Kirk nicht sagen. Schon der Vergleich macht es deutlich, dass er im Grunde nicht ganz rechts außen stand. Aber man kann sich jetzt sozusagen für Kirk sagen, naja, wir dürfen denen auch sozusagen das Feld nicht überlassen, sondern wir wollen sozusagen noch in Form von, wenn man so will, gemäßigten rechten Standpunkt irgendwie.
Gemäßigt radikal.
Gemäßigt radikal, braucht es auch so. Also ist schwer zu sagen, und ob er jetzt die wirklich die noch radikaleren Stimmen gestärkt hat insgesamt, kann man natürlich schon sagen, und das gibt ja in Deutschland den Ausdruck der Mosaikrechten, aus der neuen Rechten selber stammt. Insgesamt haben sie natürlich beide auf je unterschiedliche Weise dazu beigetragen, dass es sozusagen in den Staaten möglich geworden ist, dass es so ein Mensch wie Donald Trump ein zweites Mal Präsident werden konnte und eine in vielfacher Hinsicht erratische, aber eben auch radikale Politik vollzieht. Und auch was nach Trump kommt, weiß man nicht. Das könnte auch noch radikaler werden. Also ja, gemeinsam haben sie sozusagen den Boden des insgesamt gemäßigten Mitte-Diskurses natürlich total verlassen und die Gesellschaft nach rechts polarisiert.
Wird interessant zu sehen sein, wie jetzt dann diese unterschiedlichen Strömungen, die es in den USA unter Donald Trump gibt, aber auch in Europa bei der Rechten, die ja sehr unterschiedlich zum Teil sind, die zusammengehalten werden durch die gemeinsame Opposition zu dem, was sie Establishment nennen, ob das irgendwann auseinanderbricht. Ich glaube, dass die Frage des Antisemitismus eine große Rolle spielt, womit ich jetzt schon bei der Frage nach der Religion dabei ansteuern will. Er hat sich als Christ bekannt, gezeigt. Da steht es uns nicht an, das sein inneres seelisches Gottesverhältnis zu diskutieren. Aber wäre schon mal interessant, ist zu verstehen, was für eine Form von Christentum ist denn das eigentlich?
Ja, ich habe mir gar nicht ganz genau angeschaut, in welcher Kirche er sozialisiert wurde. Es ist also irgendeine evangelikale Denomination gewesen. Er hat gesagt, er hat sich als Fifth Grader, glaube ich, also so mit 10 oder so, bekehrt zu einem Leben, einem entschiedenen Leben mit Jesus. Es scheint also schon in so einem Kontext aufgewachsen zu sein, sonst kommt man normalerweise nicht dazu, so früh schon eine Bekehrung zu vollziehen. Es ist ein evangelikales Christentum, das heißt eben, man geht eine intensive Jesus-Beziehung ein, eine persönliche Beziehung zu Jesus. Jesus, der am Kreuz meine Sünden auf sich genommen hat und die Strafe dafür gezahlt hat. Also das ist ganz stark auch auf den stellvertretenden Sühnetod Jesu für mich persönlich hin zugespitzt. Das Ganze ist auf dem Boden eines sehr wortwörtlichen Bibelverständnisses, also ein biblizistisches Christentum, das im Grunde davon ausgeht, dass jedes Wort der Schrift vom Heiligen Geist dem menschlichen Schriftsteller eingegeben wurde und dass man auch relativ wortwörtlich in die Gegenwart übertragen kann. Es ist eben ein Christentum, das auf neben der Bekehrung, also einem Widerfahrnis auch einen Entscheidungscharakter hat. Einmal entscheide ich mich dazu, ein Jesus- und bibelnahes, bibeltreues und auf ein ja immer nach einem vollkommeneren christlichen Leben strebendes Leben zu führen. Also Heiligung auch. Mhm. Also das konsequent das Umsetzen. Und es ist ein aktivistisches Christentum. Heißt, man strebt danach, andere Menschen auch zu retten, indem man sie zu einer Bekehrung zu Jesus bringt. Man versucht, das Evangelium auszubreiten. Und ich würde eben immer noch als fünften Aspekt sozusagen neben dem Christozentrismus, dem Biblizismus, dem Bekehrungshaften und dem aktivistischen Evangelisierungsaktivismus immer noch einen Dualismus als fünftes Merkmal nennen. Also eine grundsätzliche Distanz zur aufgeklärten modernen Vernunft gegenüber dem Zeitgeist der Gegenwart. Also man fühlt sich immer eine kritische Distanz
zur Welt,
genau, zu all dem, was der Welt plausibel erscheint und was für Werte und Normen da gelten. Also das hat auch sozusagen was strukturell immer was Antiliberales oder Antimodernes.
Dann will ich noch einen sechsten Aspekt hinzufügen. Das ist ja eine Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, das sogenannte Muskelchristentum, also eine bestimmte Form von so richtig männlichem, so Männerchristentum. Das hat er ja auch so zelebriert. Aber eine kleine, ganz naive, arglose Rückfrage. Hat diese Art von Christentum, auch gerade dieses Moment von Heiligung und Konsequenz und wirklich Christsein, bei ihm gar nicht ausgelöst an Mäßigung, Feindesliebe, Universalität des Liebeswillens Gottes? Also hat er von seinem Christentum nicht in irgendeiner Weise auch Begrenzung erfahren? Oder eigentlich nicht?
Also es gibt natürlich im Evangelikalismus, gerade in den USA, auch hier kann man es aber auch beobachten, natürlich Strategien, wie man zum Beispiel dieses radikale Liebesgebot, Feindesliebesgebot Jesu, wie man das eingrenzt, um bestimmte zum Beispiel nationalistische Gedanken damit irgendwie übereinzubringen. Also das Liebesgebot wird dann meistens auf die individualethischen Belange reduziert. Also in dem Nahbereich, der Nachbar, natürlich vor allem die Familie, die Verwandten, vielleicht sogar die Angehörigen dann in einem weiteren Kreis der Kommune. Also so die Nahen, aber nicht die Fernsten. Und eigentlich nicht so sehr die Angehörigen, also die Nicht-Angehörigen des eigenen Volkes, der eigenen Nation, sondern es ist schon, also die Nation ist nicht eine absolute Grenze, dann gibt es auch noch Varianten. Es gibt auch natürlich viele Evangelikale, amerikanische Evangelikale, die sich in der Entwicklungshilfe engagiert haben. Aber manche sagen auch, naja, also wir sollten uns schon jetzt erstmal auf unsere Nation konzentrieren. Also Einschränkung des Liebesgebotes ist sozusagen klassische Strategie. Und ich schätze mal, dass er das ähnlich begründet hätte. Mir fallen jetzt keine Beispiele ein, wo er da explizit drauf Bezug nimmt. Es gibt natürlich dieses Moment auch, wir wollen ja gerade das Christentum verteidigen. Wir wollen die christliche Nation verteidigen und dazu müssen wir eben auch gewisse Konzessionen machen, was die Feindesliebe angeht. Da können wir dann zumindest auch von Feinden sprechen. Hier in Europa sagt man dann der Islam ist der Feind Europas. Er hätte gesagt und hat es so ähnlich auch gesagt, der Islam ist der Feind des Westens. Und hat hier keinen Ort. Ein in Anführungszeichen schönes Zitat von ihm lautet, der Islam ist das Schwert, mit dem die Linke die Kehle Amerikas aufschlitzt. Also da kann man schon, also man versucht dann schon irgendwie eben das Christentum gegen die ganzen Bedrohungen, entweder durch Liberalismus oder durch den Islam, der übrigens in den USA ungefähr 1% der Bevölkerung ausmacht. Und Kirk sprach immer davon, dass die Islamisierung Amerikas direkt vor der Tür steht. Also sind auch irgendwie so, immer so völlig unverhältnismäßige Aussagen. Also er hätte gesagt, naja, wir brauchen irgendwie schon eine Wehrhaftigkeit, um das Christentum auch durchzusetzen. Und dazu gehen wir ein Bündnis mit der Macht ein. Und dazu schließen wir die Grenzen für Muslime, die wir nicht ins Land lassen, denn es ist sozusagen ein schleichender Suizid, wenn wir Muslime ins Land lassen. Solche Ausdrücke kamen dann. Und all dieses dient dazu, das Christentum zur Durchsetzung zu verhelfen. Und dann muss man gewisse Anpassungen vollziehen.
Gehen wir mal einen kleinen Schritt von Charlie Kirk weg, kommen wir nochmal wieder gleich zurück und fragen ihn, was ist daran typisch? Das Typische hieran ist und das politisch Bedeutsame ist die Gleichschaltung von Christentum und eigener Nation. Wie weit siehst du das auch in Europa als Kraft, in Deutschland oder in der Schweiz oder Österreich? Wie ist da deine Einschätzung?
Also Deutschland und die Schweiz habe ich, Österreich und die Schweiz habe ich nicht so im Auge. In Österreich am ehesten noch die identitäre Bewegung. die natürlich so einen nationalistischen Einschlag hat, geben sich da vor allem als Verteidiger Europas, das ist ja nicht nationalistisch, sondern eben abendlandbezogen, aber also die feiern dann die Schlacht am Kahlenberg mit irgendwelchen Fackelzügen, die also Verteidigung der
Conquista.
Ja, die Verteidigung Wiens gegen die Türken ist dann so ein großer Festakt und verschiedene, die Seeschlacht von Levante und so. Mhm. Also gibt ja viele Schlachten zu feiern. Die haben einen gewissen nationalistischen Bezug. In Deutschland gibt es einzelne. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass dieser in den USA ja recht sehr, sehr breit im konservativen Christentum auch herrschende Bezug auf die Nation, dass das hier nicht in gleichem Maße Resonanz findet. Vor allem nicht im charismatischen Christentum. Das ja sozusagen ein Teil, wieder eine Teilströmung im Evangelikalismus ist, also ein Christentum, das sich auf den Heiligen Geist und die Wunderwirkungen des Heiligen Geistes bezieht. Das ist nochmal stärker international. Also gerade auch so Lifestyle, urbane Lifestyle-Kirchen wie ICF oder Vive Church in Frankfurt und Urban Life Church und so, die sind auch tatsächlich, das ist ein urbanes, stark auch international ausgerichtet, medial, aber auch beruflich international ausgerichtetes Publikum. Bei denen wird man keinen, glaube ich, authentischen Nationalismus finden im Sinne von Überlegenheit oder irgendeine besondere Sendung Deutschlands oder so. Was es schon gibt, das würde ich aber nicht als Nationalismus bezeichnen, ist die eigene Nation als ein Raum, für den wir uns ein dominantes Christentum wünschen, als eine christliche Nation, ein christliches Deutschland, eine christliche Gesellschaft, einen christlichen Staat. Sowas findet man schon, diesen Bezug, aber eben nicht so sehr, nicht in dieser Art von nationalistischem Chauvinismus, wie wir ihn in den USA haben, mit der God's Own Country und der Sendung Amerikas für die Welt. Das wurde uns doch hier in Deutschland sehr gründlich ausgetrieben.
Finde ich interessant, wenn ich kurz da reingehen darf, weil es eben dann doch von Land zu Land, Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich ist. Gerade im charismatischen Bereich ist es ja, gibt's einer, also dieses Oberschichtsfixertum. Aber es gibt natürlich auch ganz viel sozusagen von einfachen Migranten nach Deutschland gebracht, Pfingstertum. Und das sind einfach auch selber ja Migranten, die haben keinen deutschen Nationalismus. Bei denen sozusagen auf der oberen gesellschaftlichen Ebene wird es dann eher einerlei so eine Christianisierungsfantasie geben. Ne? Christus übernimmt den Bundestag, habe ich jetzt vor kurzem mal bei einem gehört. Wir wünschen gutes Gelingen. Oder eben der Westen. Ne? Genau. Bezug auf der Westen, das Abendland, und das ist dann gar nicht so sehr gegen den Osten als gegen den Südosten, nämlich die muslimische Welt wahrscheinlich.
Ja, den Islam.
Den Islam. Vielleicht nochmal eine andere Frage. Das ist so nur so ein Gedanke, der mir kommt, den ich aber selber nicht belegen kann, ob es nicht auch in den USA und vielleicht in Deutschland dann irgendwann auch so etwas gibt wie ein Evangelikalismus ohne Christentum. Also, dass man sich selber als evangelikal bezeichnet und damit meint, ich bin christlich-nationalistisch, aber ich gehe nicht zur Kirche, ich habe auch kein persönliches Frömmigkeitsleben, Jesus finde ich zwar gut, gehört dazu, aber eigentlich habe ich keine Beziehung dazu. Und das ist so eine Art von politisch aufgeladenem Kulturchristentum. Ich las heute zufälligerweise in einer deutschen Zeitung so einen Kommentar, der in diese Richtung ging. Kulturchristentum, das ist unsere Kultur. Und dafür muss man aber nicht in der Kirche sein.
Sein Kulturevangelikalismus, der Begriff fiel mir gerade auch. Also ich kenne, ist das so eine Analogiebildung zu Kulturchristentum? Ja, sowas gibt es auch in den USA wohl schon. Es gibt Leute, die, wenn sie Jesus-Worte hören, denken, das ist sowas Linksradikales. Wollen wir, also es hat mit dem Christentum nichts zu tun. Also so Worte aus der Bergpredigt, da flippen die aus. Also so, und Leute, die mit Waffen durch den Wald robben, da ist, glaube ich, die Bibellektüre jetzt und das ernste religiöse Leben sehr, sagen wir mal, in Teilen sehr zurückgedrängt. Und da ist es im Grunde, das Christentum ist ein Ausdruck von Nationalismus und meistens White Supremacy Einstellungen, also noch ein rassistische, mit einer deutlich rassistischen Note. Nee, sehe ich jetzt in Deutschland eigentlich noch gar keine. Ja, okay, man könnte überlegen, ob es bei einigen AfD-Leuten sowas schon zu beobachten ist. Jetzt gerade nochmal bei Charlie Kirk, jetzt sind da ja einige Leute zu Gedenkveranstaltungen gegangen. Gab ja hier auch so eine Gedenkveranstaltung, die von der AfD initiiert war oder von einem AfD-Mann irgendwo vor der amerikanischen Botschaft 2 Tage nach dem Mord. Da waren sicher Leute da, die nicht jetzt wahnsinnig fromm sind und die das jetzt erstmal als Bekenntnis zu diesen populistischen Märtyrer verstanden haben, dass es da Leute geben könnte, die versuchen, die evangelikale Welt zu instrumentalisieren für den eigenen politischen Erfolg. Das ist sicher denkbar. Aber dass die jetzt sehr viel Jesus im Mund führen oder irgendwie mit der Bibel kommen oder so, das kann ich mir jetzt als eine breite Bewegung nicht vorstellen.
Aber es ist eben doch nochmal interessant, genau hinzugucken. Man geht so oft ja diesen einerseits eigenen oder journalistischen Etikettierung auf den Leim und dann auch manchmal dann der Selbstinszenierung. Jetzt, um so ein bisschen schon Richtung Ende unseres Gesprächs zu kommen, ich bin ja sehr froh, dass ich im Unterschied zu dir mich aus dem sozial-digitalen Leben doch ein bisschen zurückhalte, weil das ja so einen eigenen Sog auch hat, der einem richtig den Tag versauen kann. Mhm. Aber das ist deine Aufgabe, deshalb musst du das machen. Du hast nun diese Trauerfeier wahrgenommen und mit durchlitten, zu teilen jedenfalls, und auch wahrgenommen, was daraus gefolgt ist. Jetzt meine Frage, wie würdest du jetzt mit dem Abstand von heute, das war jetzt so, war das ein Monat oder so, mit dem Abstand von heute darauf gucken, würdest du sagen, da ist tatsächlich eine dauerhafte Kultfigur oder Verehrungsgemeinschaft entstanden, sowas wie eine Märtyrer-Anbetungsgemeinschaft, oder würdest du sagen, na, das wird doch schneller vergessen, als wir denken, weil dann kommt schon der nächste Tucker Carlson, spricht mit Nick Fuentes und dann geht die nächste Runde los. Also hast du da ein Gefühl, mehr kann es ja gar nicht sein, in welche Richtung das geht?
Also für die USA habe ich da kein Gefühl, weil ich das so wenig beobachte. Also so viel kann ich gar nicht in Social Media oder sonst wo im Internet sein. Da war es ja schon sehr stark und auch nochmal stärker als hier, auch nochmal breiter als hier. Aber da will ich mich, hängt wahrscheinlich jetzt auch irgendwie davon ab, wie Erica Kirk dieses Turning Point USA weiterführt und so.
Ob das ist ja alles Unternehmen, nicht? Muss man bedenken. Genau. Es sind immer Unternehmen, und macht das Unternehmen dann noch genug Umsatz? Oder hat das irgendwann den
Verkaufserfolg? Wie sehr lebte es eben doch auch von seinem Charisma, das er zweifellos ja hatte, von seinem rhetorischen Genie, wenn man so will. Also hier in Deutschland war ich ja erstmal eben sehr überrascht, wie breit die Zustimmung und Identifikation mit Kirk war in so einer Ökumene von rechts, von der rechtskatholischen Tagespost über, ja, Idea ist jetzt nicht durchgängig rechts, aber da gab es, gibt es immer wieder solche Anklänge oder jedenfalls apologetische Haltungen, und da war auch die Berichterstattung zunächst mal sehr einseitig oder das Bild, das da auch von ihm gezeichnet wurde, und eben bis hin zur jungen Freiheit und diesen Organen, aber auch eben in der
Weltwoche vielleicht?
Natürlich die Weltwoche in der Schweiz, klar. Sogar der Blick in der Schweiz ist irgendwie darauf aufgesprungen, hat sich über die Erweckung gefreut, die da in den USA stattgefunden hat, nach dem Kirk-Mord. Und hier eben zwischen katholischen und vor allem auch eben evangelikalen Christfluencern, Influencern, war eben einhellige ja, auch zum Teil aufrichtige Betroffenheit, aber eben auch eine Glorifizierung und Stilisierung dieses Märtyrers, die mich sehr überrascht hat. Auch in der Einigkeit mit AfD-Vertretern, auch christlichen und weniger christlichen, die auch auf diesen Zug aufgesprungen sind. Beatrix von Storch hat sofort die Heiligsprechung dann gefordert von Kirk. Also das war in dieser Einigkeit sehr beklemmend. Auch in der totalen Einseitigkeit des Kirk-Bildes, das da gezeichnet wurde, eben alles, also eben Glorifizierung, wie man das oft bei Toten macht, aber da eben mit einer ganz großen Entschiedenheit. Er wurde als eben Märtyrer der Meinungsfreiheit gefeiert, der selber einen Kanal eingerichtet hat bei Turning Point, wo man Leute diffamieren konnte, wenn sie liberale Positionen an der Uni vertreten haben, also so viel zum Thema Meinungsfreiheit, der eben für als Märtyrer für Dialog und Debatte gefeiert wurde. Dabei wurde immer unterschlagen, dass es eben eine Form von Debatte war, die auf Selbstbehauptung und rhetorische Selbstbehauptung aus war und die auch auf Verbreitung dieser Ideen hin zugeschnitten wurde und dass es da nicht um Verständigung ging oder sowas. Und er wurde dann auch als Märtyrer des Glaubens, der für die Wahrheit, er stand für die Wahrheit, hat gekämpft für die Wahrheit und so, er wurde eben so in dieser Weise stilisiert. Das fand ich sehr beklemmend und irritierend, auch dass man eben die gar kein Problembewusstsein bei der Amalgamierung von Christentum und Macht, wie das da bei dieser Trauerfeier auftrat, dass man da einfach nur, da wurde so eine naive Sehnsucht nach einem dominanten Christentum deutlich. Auch so immer, bei uns wäre das gar nicht denkbar, dass die Politiker so oft die Bibel zitieren und mal sich zu Jesus bekennen und so öffentlich bei so einer Veranstaltung. Und wir haben ja so einen säkularen Staat, da ist das ja alles verpönt. Da kommt ja dann gleich der Verfassungsschutz, wenn man sowas tut, also auch da überspitzt. Also eine große Sehnsucht, also ein Leiden an der Säkularisierung offensichtlich oder an einem säkularen Staat und einer Gesellschaft, in dem eben viele Leute mit Religion und Christentum nichts am Hut haben. Und man hätte das gerne anders. Also auch da diese evangelikale, wir wollen, dass ganz viele Menschen gerettet werden, dass aber eben eine christliche Gesellschaft, ein christlicher Staat ist ein echtes Ideal da. Und die ganzen Probleme, die damit verbunden sind, Religionsfreiheit, auch der Missbrauch von Religion, der da möglich ist, Instrumentalisierung für Zwecke, die vielleicht gar nicht im Sinne dieser Religion sind, was man jetzt in den USA ja ganz gut beobachten kann, für sowas keinerlei Sinn.
Okay.
Und keinerlei Berührungsängste, dass da Leute von der AfD genau ins gleiche Horn stießen. So. Und das hat wie lange gedauert? 4 Wochen? Und nach meiner Wahrnehmung nach ist es wieder weg.
Ist wieder weg.
Vorbei. Und es kann natürlich sein, dass dieser Märtyrer irgendwo hintergründig, untergründig noch in irgendwelchen Debatten, internen Debatten oder so eine Rolle spielt. Es gibt ja so einen Influencer, Christfluencer, naja, lieber sagen wir politischen Influencer, der auch Christ geworden ist, der sich Ketzer der Neuzeit nennt, der sich so ein bisschen als den deutschen Kirk stilisiert und sich von Peter Hane so stilisieren lässt. Er ist aber nicht so begabt. Aber okay. Das ist irgendwie wieder verpufft, meinem Eindruck nach.
Interessant. Letzte Frage, eine kurze Anmerkung nur, der Fairness halber, es hat ja auch von links vollkommen unangemessene Äußerungen gegeben, Häme, schlechter Humor, Anfeuerung, all solche Dinge hat es auch gegeben, wollte ich nur kurz erwähnen, ist jetzt aber nicht unser Thema vielleicht,
oder doch? Das ist in einer Hinsicht eben doch ein Thema, ich auch sage, es war wirklich groß, also geschmacklose und moralisch völlig unvertretbare Äußerungen. In den USA, aber durchaus auch bei uns in Deutschland, wenn auch vielleicht nicht im gleichen Ausmaß, weil hier doch nicht so viele kannten. Und das war sozusagen nicht nur moralisch geschmacklos, sondern eben auch politisch wahnsinnig dämlich. Denn man hat mit diesen Geschmacklosigkeiten den Rechten die Gelegenheit gegeben, sich in so eine moralische Überlegenheit und wieder Opferrolle und wie auch immer reinzusteigern. Und Ja, also auf linker Seite ist man halt so eine völlige Blindheit für die Nebenwirkungen der eigenen Äußerungen.
Das wäre ein schönes Thema für einen eigenen Podcast. Das machen wir vielleicht ein andermal. Jetzt eine letzte Frage. Einerseits eine Person. Ja,
ja, bevor du deine letzte Frage bringst. Ich glaube, wir haben eine Sache nicht ganz Ende geführt. Oder ich habe es jedenfalls noch nicht in notwendigen Klarheit getan. Wir haben ja so über konservativ und rechts gesprochen. Da wollte ich noch einmal präzisieren, dass ich eben Ihnen ganz völlig klar als einen christlichen Rechtspopulisten titulieren würde.
Nicht konservativ.
Nicht konservativ, ein Rechtspopulist. Und das ist nach meinen Eindrücken, nicht nur jetzt von Kirk, sondern auch aus anderen deutschen Kontexten, eben sozusagen eine Radikalisierungsform des Konservativen, die sowohl rhetorisch und von der Dauerpolemik her und eben inhaltlich eine Radikalisierung ist und deswegen was anderes, aber was durchaus Verwandtes. Und dieses Verhältnis ist so schwer zu greifen. Mhm. Und weil es dieses Steigerungs- oder Radikalisierungsverhältnis ist, deswegen konnten so viele sagen, ja, das ist ein konservativer Aktivist. Manche haben schon gemerkt, das ist jetzt nicht so ganz normal konservativ oder schon ein bisschen krasser, die haben gesagt, das ist ein rechtskonservativer Aktivist. Und ich würde eben sagen, nein, es war auch nicht rechtskonservativer, sondern es war ein rechtspopulistischer Aktivist, der eben ganz klar durch Vereinfachung, Zuspitzung, Vereinseitigung,
Brutalisierung,
Provokation, Emotionalisierung, Mobilisierung, eben dass die Sphäre des Konservativen hinter sich gelassen hat. Eben im Kulturkampfanzug, ein Konservativismus im Kulturkampfanzug, das. Und dann würde ich immer noch sagen, in der Sphäre des Rechtspopulisten gibt es immer noch radikalere und weniger radikale, solche, die man als Extremisten bezeichnen würde, und solche sagen gemäßigtere Rechtspopulisten. Das kann man dann immer noch mal differenzieren. Aber es ist ganz klar, er war ein christlicher Rechtspopulist, der sich für die MAGA-Bewegung einen Kulturkampf gegen die Linke geführt hat.
Vielen Dank für diese Klarstellung, eine Art von entfremdeten Konservatismus, könnte man vielleicht auch sagen. Jetzt meine Schlussfrage, eine persönliche Frage an dich und die Bitte um ein bisschen Lebenshilfe. Also du beschäftigst dich beruflich sehr, sehr viel damit, mit diesem ganzen rechten Feld, versuchst das zu sortieren, schreibst dazu Texte, die ich hilfreich finde, setzt dich eben aber auch aus. Normalos wie ich nehmen das auch wahr, interessieren sich manchmal dafür, sind dem aber auch manchmal schlicht irgendwie ohnmächtig gegenüber. Wie gehst du eigentlich mit dieser Wut oder dieser Gewalttätigkeit, die dir da begegnet, diesem Schwachsinn auch dabei und diesem Erfolg um? Und was würdest du vielleicht, wenn du einen Tipp hast für mich, unsere Hörerinnen und Hörer, was würdest du mit auf den Weg geben, um sich mit in diesem Feld sicher zu bewegen?
Also es ist tatsächlich, so für mich auch persönlich war Kirk was Besonderes, weil es mich da zum ersten Mal, glaube ich, an den Rande meiner psychischen Gesundheit ist vielleicht übertrieben, aber so wirklich nach dem Kirk Memorial habe ich sehr schlecht geschlafen. Mhm. Weil ich mir dachte, das ist ja unglaublich, was da vor sich geht und was das hier für Resonanzen in Deutschland erzeugt. Das war ein Eye-Opener und das hatte eine Wucht und diese sozusagen Perversion von Christentum, da hat es mir wirklich den Magen umgedreht. Also ich habe nicht immer die Hygiene, Psychohygiene, Distanz, die professionelle, die habe ich da wirklich zeitweise verloren. Habe ich dann ja auch in viele Social Media Battles da geschmissen, so in Kommentarspalten und so. Das ist nicht sehr gesund. Das muss man professionalisieren, habe ich dann auch für mich selber festgestellt. Das muss ich dosieren. Ich habe dann erstmal auch Instagram von meinem Privathandy runter und so, um das mal dem einen bestimmten Bereich nur zuzugestehen in meinem Leben. Dass ich nicht dauernd darauf zugreife, denn es hat so einen Zug, es hat Suchtcharakter. Wenn man kommentiert hat, will man gucken, ob jemand reagiert hat und dann will man wissen, ob man 3 neue Follower hat, weil man so einen genialen Kommentar formuliert hat. Also so, es wird dann auch dann die eigene Eitelkeit auch davon angesprochen, von diesen Algorithmen und so und von diesen Zahlen und so. Man will Follower, man will entweder die nächsten 100 schaffen und so. Ja, also man muss dann kühlen Kopf bewahren und das auch wegschieben, was jetzt das spezielle Thema Christentum angeht. Ich finde es ganz hilfreich eigentlich, wiederum auch dem nicht einfach nur zusehen zu müssen, sondern, das ist sozusagen der positive Effekt von Social Media, man kann eben auch Widerspruch einlegen. Und da würde ich auch manche Hörer dazu aufrufen, auch ab und an mal, das heißt bei dem Konto von irgendeinem AfD-Abgeordneten, wenn der wieder irgendwas Populistisches von sich gibt oder auch bei entsprechenden christlichen Äußerungen auch mal einfach zum Beispiel einen ironisierenden Kommentar zu hinterlassen, um die Duftmarke, nein, wir überlassen euch nicht das Feld. Das kann jeder tun in einem ganz bescheidenen Maße, einmal am Tag oder dreimal die Woche oder wie auch immer. Also und dann ist man auch dem nicht so hilflos ausgesetzt und bekommt nicht kommt nicht in diese Passivität rein, dass jetzt die irgendwie hier den Laden übernehmen. Und dann muss man hier in Deutschland, sind wir doch sehr weit von amerikanischen Verhältnissen noch entfernt, sage ich immer. Wie gesagt, es war mir sehr mulmig, manches, was ich gesehen habe, aber man darf auch da auch den medialen Konjunktur nicht auf den Leim gehen, nicht nur weil jetzt plötzlich alle von Christfluencern sprechen in den Medien, muss das nicht wahnsinnig einflussreich sein. Also das, man muss dann sich auch mal die Zahlen anschauen, es sind irgendwie Leute, die haben 90.000 zu 100.000 Follower, das ist jetzt nicht wenig, aber es ist eben auch nicht riesig, da gibt's andere. Dann einfach auch so, ja, die Relationen im Auge behalten und sich auch von bestimmten, auch Selbstinszenierungen, da wissen alle so wahnsinnig einflussreich und es geht immer weiter nach oben. Nüchternheit hilft viel.
Vielen Dank, lieber Martin. Martin Fritz, Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Ihr habt auch eine Website, die man besuchen kann. Da kann man sich dann auch...
Wir haben auch einen Instagram-Kanal. Ich habe auch selber einen Instagram-Kanal,
der also
meinen Namen findet. Ja. Wir haben einen Newsletter, für den ich gerne Werbung mache.
Genau. Also das kann ich nur empfehlen. Die Texte sind sehr aufgeruht und... nachdenklich und sehr, sehr hilfreich. Instagram, Newsletter, Website. Vielen herzlichen Dank, lieber Martin.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung.